Genau. Ihr könnt mich hören, das klingt gut, sehr schön. Das hier wird ein Mitmachvortrag, das kann ich ja schon mal sagen. Ihr dürft mich auf alles Komische hinweisen, zum Beispiel auf den Groß-Kleinschreibungsfehler auf diesen Folien. Damit herzlich willkommen. Worüber reden wir heute? Naja, Grafikkarten machen Grafik und Spoiler Alert, das große Thema von diesem Vortrag sind Hacks. Wir gucken uns an, wie man in der Grafikprogrammierung mit Mathe rumhackt, danach mit irgendwelchen Pipelines rumhackt, mit GPU-Mikroarchitektur rumhackt und wie man diesen Hack danach so weitertreiben kann, dass auch noch irgendwie alle möglichen anderen Dinge, zum Beispiel man nehme das gesamte Internet und hacke daraus irgendetwas, ein Tool, was Wörter vorschlägt und warum man das mit Grafikkarten macht, gucken wir uns dann auch an. Jetzt damit setting the stage. So, jetzt möchte ich aber auch Dinge über euch wissen. Wer von euch hat schon mal mit Grafikkarten irgendwas gemacht? Videospiele gezockt? Gut, habt ihr die schon mal programmiert? Das sind auch einige. Bei einigen Leuten weiß ich auch warum, es tut mir leid. Wer von euch hat schon mal irgendwas mit Compilern gemacht? Also nach Möglichkeit nicht Dinge compiled, sondern in Compiler rumgespielt. Ein paar, auch da mein Beileid. Inline-Assembly geschrieben? Grafikkarten Inline-Assembly geschrieben? Ich schaue jetzt gerade auf die... Oh, es gibt eine zweite Hand, ich bin beeindruckt. Mein Beileid. genau, und last but not least, wer von euch hat schon mal was von Verilog und VRDL gehört? Das sind nicht unerwartet einige. Sehr schön. Dann seid ihr hier richtig. Genau, jedes gute Manual fängt mit einer Section an, how to read this manual. Das machen wir auch mit meinen Slides. Wir haben Begriffe. Wir haben kursiv alle Dinge, die nicht Computer Graphics Stoff sind oder Namen sind. Das ist wichtig, weil wir uns mehrfach in dem Talk darüber lustig machen werden, wie man Begriffe in Grafikkarten sehr weird verwendet. Hashtag Kernel Anyone. Gut, in Marfund ist Marf und Text ist Text. Alles, was fett ist, ist irgendwie Layouting und das ist cool, weil da kann ich möglichst viel mit Styling rumspielen und ich kann behaupten, ich habe einen Plan. Sehr schön. Zum Thema Plan haben, es wäre jetzt cool, wenn ich hier mit Präsenter rumlaufen würde, aber dafür hätte man planen müssen, einen Präsenter mitzubringen. Genau. Wir wollten über Mathe reden und das ist die eine Slide über Mathe, die ich euch jetzt antue heute. Das ist ein View Frustrum. Stellt sich raus, normalerweise funktioniert Licht so, es kommt von Lampen, es bounced wild im Raum rum und es kommt danach auf einem Sensor, manche Leute würden das als Auge bezeichnen, an und der kann euch irgendwie eine Winkelinformation geben. Computergrafiker haben sich gedacht, nee, das ist blöd. Das kann man viel cooler machen, wenn man das mit sogenannten Projektionen macht. Die Computergrafiker haben festgestellt, es gibt zwei entscheidende Sachen. Objekte sind größer, je näher sie sind und alles, was vorne ist, verdeckt alles, was hinten ist. Und mit ganz viel Mathe, siehe der Matrix ganz links, kann man daraus Computergrafik machen. Deswegen Computergrafik ist ganz viel Matrizen durch die Gegend werfen und deswegen sind unsere GPUs bis heute sehr gut darin, Matrizen zu multiplizieren. Und in gar nicht so viel anderem erstaunlicherweise dafür, wo man die alles zweckentfremden kann. Genau, jetzt also im Endeffekt, was da passiert, ihr habt dieses Koordinatensystem links mit eurem View Frustrum, wo ihr gucken könnt, das wird dann durch die Projektion in diesen Würfel gemacht und der Würfel sorgt dafür, dass der vorne alles vergrößert und hinten alles verkleinert. Hinten klein, vorne groß, damit haben wir den einen Teil und alles, was hinten ist, wird durch alles verdeckt, was vorne ist. Damit kriegen wir das hin und damit haben wir Computergrafik. Das ist alles. Und jetzt höre ich auf, euch mit Mathe zu belästigen. Sehr gut. Jetzt gucken wir uns nämlich eine Grafikpipeline an. Die Grafikpipeline funktioniert nur so gut wie die Daten, die vorne reinkommen. Und ich bin mir sicher, jeder von euch, also zumindest alle von euch, die schon mal was mit Grafikprogrammierung gemacht haben, haben festgestellt, wenn man aus Versehen die Farbe und die Position verwechselt oder ähnlich tolle Sachen, dann passiert großer Schwachsinn. Die Pipeline, wir gucken uns insbesondere Vertex Shader und Fragment Shader an. Für alle Leute, die sich jetzt denken, hey, das soll doch Pixel Shader heißen, direkt ist es falsch. Wir machen hier offene Technologien. Also, Vertex Shader, danach kommt Tessellation Geometry, da reden wir gleich ganz kurz drüber, weil dieser Vortrag ist eigentlich eine gekürzte Version, der Extended Cut geht 2 Stunden. Das wollte ich euch nicht antun, das wollte ich vor allem dem Content-Team nicht antun. Einigen der hier anwesend habe ich das schon mal angetan, es tut mir leid. Danach kommen wir zur Rasterisierung, damit werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Und danach kommen noch so magische Per-Sample-Operationen, die meiner Meinung nach den Unterschied zwischen einem Fragment und einem Pixel ausmachen. So, jetzt haben wir über die Pipeline geredet. Wir fangen mit dem wichtigsten Teil an. Rasterisierung ist der magische Algorithmus, der aus diesem Würfel, den wir haben, unser Bild macht. Und zwar, wir haben da unten ein Schwarz-Weiß-Bild, wofür das ist, sehen wir gleich. Wir haben oben das Bild, was hinten auf dem Monitor rauskommt, der Frame-Buffer. Wir werden feststellen, Grafikkarten lieben Buffer. Wir wollen alles in Buffer packen. Und unsere Buffer müssen wir irgendwie aufbauen. Und zwar, wir haben eine wichtige Feststellung. Wir gucken uns immer an, wie kommt man überhaupt auf diese komische Idee? Stellt sich raus, wir haben einen Grid und wir haben nur an jeder Pixelkoordinate wollen wir da korrekt sein. Alles andere ist egal, das stellen wir eh nicht dar. Und alles, was daraus kommt, dass wir hacken, wie gesagt, wir hacken die ganze Zeit, fixen wir dann später. Fix it in Post oder korrekterweise fix it in der hier Pre-Computation Stage oder Post-Computation. Und wir stellen auch fest, es sind gar nicht so viele Pixel. Ein Standardbild in Full HD hat 2 Millionen Pixel, ein 4K-Bild hat irgendwie 16 Millionen Pixel, dann können wir noch ein bisschen mit Farben durch die Gegend machen, dann wären das plötzlich 8 Megabyte oder halt 33 Megabyte, 32 Megabyte, wir wollen ja hier einen schönen Zweierpotenzen rechnen. Ja, das ist gar nicht so viel, da haben wir Platz für. Also, naja, wir haben vielleicht eine Grafikkarte mit 4 Megabyte RAM, da kriegen wir vielleicht kein Full-HD-Bild rein, aber wer hat denn noch Hardware von 2003? Genau, freut mich. Danke, dass ihr genauso verrückt seid wie ich. Genau, und wir machen jetzt einen ganz einfachen Algorithmus. Wir gucken uns alle Dreiecke an. Unsere Geometrie besteht aus Dreiecken. Hier habt ihr so Beispiele. Manche bestehen auch aus Vierecken. Vierecke sind auch nur zwei Dreiecke in der Trenchcode. Genau. Wir gucken alle Dreiecke an. Und für alle Dreiecke können wir relativ einfach, das sind im Endeffekt zwei Skalarprodukte für die Leute, die sich mit Mathe beschäftigen wollen. Ich hatte versprochen, euch nicht mehr mit Mathe zu belästigen. I lied. Zwei Skalarprodukte und ein bisschen größer, kleiner, rausfinden, ob wir innerhalb oder außerhalb von dem Dreieck sind. Und für alle von den Pixeln gucken wir einfach, gibt es schon einen Pixel, der weiter vorne ist, also wo die Z-Koordinate kleiner ist. Und das heißt, wir merken uns danach den Pixel mit der kleinsten Z-Koordinate und den stellen wir da. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Bild rechts. Ihr seht, es ist je dunkler, also je kleiner der Zahlenwert, desto näher die Dinge dran sind. Und wenn ihr da diese Pyramide seht, mit dem Würfel hinten dran, da ist die Verdeckung einfach dadurch gelöst, dass die Pyramide halt den kleineren Z-Wert hat. Deswegen heißt das Schwarz-Weiß-Bild unten Z-Buffer, weil wir haben XY in einem Frame und Z ist halt die Tiefe. De facto machen die meisten Grafik-APIs minus Z, aber Hex, wir hatten es davon. Das heißt, was wir in unserer Grafikkarte machen, ist im Endeffekt ein riesengroßes paralleles Min. Das heißt, wir haben festgestellt, Grafikkarten sind toll, weil man kann dann parallel programmieren. Das heißt, es stellt sich die Frage, ist das, warum Grafikkarten parallele Computer sind? Show of hands, wer von euch ist der Meinung, dass Grafikkarten parallele Computer sind und wer von euch ist der Meinung, dass es eine rhetorische Frage ist? Gut, die Antwort ist, that depends. In der Extended Cut gibt es noch ein bisschen darüber, wie man das tatsächlich in Software programmieren kann. Und ich habe hier einen kleinen Tidbit auch mitgebracht für euch, aber tatsächlich die meisten Grafikkarten machen das in Hardware. Das liegt einfach daran, dass das so oft passieren muss pro Sekunde und dass das ein super krasser Bottleneck ist und außerdem, dass es relativ einfach ist, dass wir das in Hardware gut machen können. Weil wir haben da oben 32 Megabyte mal 100 Frames, dann kann ich einfach rechnen. Das sind also entsprechend 3,3 Gigabyte an Daten, die durch unseren Rasterisierer durchgeworfen werden müssen. Und es stellt sich raus, wir haben ja dieses Verschatten, das heißt die hinteren Dreiecke, da haben wir ein paar, die wir gar nicht hätten berechnen müssen, weil sie waren ja verschattet. Aber wir wussten das aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, wir schieben Pi mal Daumen das Doppelte bis Dreifache an den Daten durch unseren Rasterisierer, wie das, was wir hinterher darstellen. Und wenn das einfach ist und klein ist, dann denken sich Leute, die Hardware machen, wir haben eh Platz. Gut. So, aber jetzt stellt ihr fest, der Rasterisierungsalgorithmus funktioniert nur für eine Kamera. Und das ist ein Problem wegen Licht. Weil wir haben normalerweise eine Lichtquelle, ich stelle mich jetzt mal hier demonstrativ hin, ich gucke da hin, aber der Schatten von der Lampe da hinten macht hier hinten Licht. Und was man dann halt macht ist, wir nehmen von dem Licht aus eine Kamera Und das hat jetzt auch wieder diesen Tiefenpuffer. Und dieser Pixel hier, der hinten schwarz ist, hat einfach eine höhere Tiefenkoordinate als der Pixel, den die Kamera sieht. Und dann machen wir Schatten. Herzlichen Glückwunsch. Dies ist eure Einführung in Screensprays, in Transformationen. Und das machen heute alle und alles. Und dann sind Leute auf die offensichtliche Lösung für alle Probleme gekommen. Lass uns das programmierbar machen. Die erste Lösung war, wir geben den Leuten der Grafik-API 16 Assembly-Instruktionen. That doesn't sound like much. It's surprisingly much. Heutzutage ist es einfach generell purpose-programmierbar. Genau. Damit habe ich euch im Endeffekt die gesamte Problem-Statement erklärt und habe dafür nur 15 Minuten gebraucht. That's great. Wir gucken uns jetzt das an, warum man Grafikkarten auch für anderen Schwachsinn machen kann. Und deswegen gucken wir uns an, wie das Ganze in Hardware tatsächlich funktioniert. Wir haben gerade darüber geredet, wir wollen irgendwie sowas in der Größenordnung 10 Gigabyte pro Sekunde an Daten durch unsere GPU durchpipen, nur für die Rasterisierung. Und da haben wir noch keine einzige Farbe überrechnet. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen über Datenmovement. Also wir wollen irgendwie Daten von A nach B verschieben. Und insbesondere gucken wir uns dafür Vertex und Fragment Shader an. Ich habe gerade gesagt, den Rest ignorieren wir weitestgehend. Aber was ist ein Vertex Shader? Wir erinnern uns, wir haben Vertices. Und was wir haben mit unseren Vertices ist, die sind irgendwie. Und die modernen Grafikkarten haben keine Ahnung mehr, wie ihr die Daten gebt. Das ist Aufgabe der ProgrammiererInnen, die Daten an die Grafikkarte zu kommunizieren. Aber wann immer die Grafikkarte etwas tun muss, was der Programmierer konfigurieren muss, die Programmiererin, dann müssen wir das irgendwie konfigurierbar machen und konfigurierbar heißt eigentlich immer programmierbar. Das heißt, wir kriegen irgendwelche Informationen ein, aber ein Dreieck besteht aus drei Vertices und nicht aus einem. Das heißt, wir machen das einfach dreimal oder viermal. Handwaving hier. Ich mache ganz viel Händewedeln. Händewedeln ist eine gute Lösung für alle Probleme. Und wir nehmen danach diese lustigen beiden Matrizen, die wir brauchen, die Transformationsmatrix, die im Endeffekt sagt, ja, guckt euch diesen Lautsprecher da hinten an. Der Lautsprecher hat irgendwie unten eine Ecke, aber die wollt ihr nicht relativ zu meinem Auge angeben, vor allem, wenn ich mich in mehrere Seiten bewege, sondern relativ zu dem Rest vom Lautsprecher. Die Transformationsmatrix fixt dieses ganze Ding zu meinem Movement und die Projektionsmatrix ist die dieses komische View-Frustrum zu Würfel-Transformation macht. Schon wieder mehr Mathe, toll. Und wir nehmen noch ein paar mehr Inputs. Wir wollen nämlich noch Farbinformationen. Wir wollen noch irgendwie Richtungsinformationen machen. Stellt sich heraus, ein Spiegel spiegelt in genau eine Richtung. Fußnote. Und die Information wollen wir natürlich auch mitbringen. Und wir möchten noch Materialinformationen mitgeben. Dieser Lautsprecher da hinten ist relativ grau und relativ rau. Das heißt aber, wir wissen irgendwie, das gesamte Material ist gleich. Das heißt, wir können die Information einfach an eine Ecke ranmachen. Und weil das eh alles Hacks sind, nennen sich die Leute das Provoking Vertex, weil das provoziert mich. Genau, und hinten fallen raus der projizierte Vertex und ganz viele andere Informationen, die Farbinformation, die Materialinformation. Die Richtungsinformation ist an dieser Stelle spannend. Das ist ganz viel, was sich hinter diesem Fragezeichen verbirgt. Und für den Rest frag mich einfach nach dem Talk nochmal. Da verbirgt sich ganz viel cooles Zeug hinter. Das rechts ist übrigens, Spoiler Alert, ein Vertex Shader, den ich vorhin noch aus der Godot-Dokumentation gezogen habe. Ich habe Meinung zum Thema, welche API man nutzen soll. Die zeige ich euch gleich. Weil Meinungen sind immer gut. Naja, jetzt haben wir den Fragment Shader. Wir erinnern uns, wir haben die Vertex-Informationen in Dreiecke zusammengebaut, die Dreiecke durch den Rasterisierer gejagt. Und jetzt machen wir für jedes vorderste Fragment einen Fragment Shader. Da kommen diese per Fragment Varyings rein. Was ist ein Varying? Naja, wir haben irgendwie das Dreieck und jetzt wollen wir unsere Farbinformation, kann sich zum Beispiel, wenn wir eine rote und eine grüne Ecke haben, wir wollen dazwischen Verlauf machen, dann wollen wir wissen, wie weit sind wir das Dreieck lang gegangen. Das sind diese Varyings, weil sie varyen. Nomenklatur ist schwierig. Und wir kriegen noch ein paar mehr Sachen. Wir kriegen noch ganz viele Buffer. Wir haben vorhin gelernt, auf Grafikkarten will alles Buffer sein. Und Spoilers. Und hinten raus fallen fertig geschaderte Fragmente. Und das ist der Frame Buffer, den wir vorhin gesehen haben. Das ist, wie gesagt, technically nicht ein Display-Pixel. Zum Beispiel die Lampe da hinten, die mich ja verschattet, führt auch einen Fragment-Shader aus. Der ist relativ leer, der tut quasi nichts. Aber die landet ja nie auf dem Bild. Wir nehmen den Output-Buffer nur, um danach irgendwie Dinge zu rechnen. Oder wir können sogar auf solche tolle Idee kommen, wie wir machen einmal die gesamte Szene und machen den gesamten Vertex-Shader, machen einen relativ minimalen Fragment-Shader, der sich nur ein paar Informationen speichert und machen danach die ganze schwierige Computation im zweiten Schritt. Und um danach von diesen ganzen Buffern und Fragments zu dem tatsächlichen Pixel zu kommen, machen wir noch eine Raster-Output-Pipeline. Wenn ihr den Wikipedia-Artikel zu ROPS anschaut, es gibt ungefähr 5 verschiedene Abkürzungen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich gerade eine 6. davon in den Raum gestellt habe. Ich glaube, es gibt auch Render Operations. Fragt mich nicht, schaut selber nach und amüsiert euch darüber, wie uneinig man sich über eine Abkürzung sein kann. Vor allem alle Abkürzungen geben Sinn. Naja, und last but not least, wir können auch einfach nichts rausgeben. Wir können Discard machen. Wir können einfach sagen, wir brauchen dieses Fragment nicht. Und ich muss euch gestehen, ich habe euch angelogen. Der Fragment-Shader passiert nämlich vor der Rasterisierung. Und zwar, wenn ihr das Problem habt, wenn ihr ein Fragment habt, was ihr discardet, kann es ja sein, dass ihr das Fragment hinterher noch braucht. Das heißt, ihr dürft die Informationen nicht wegwerfen, sondern ihr braucht sie bis nach der Rasterisierung. Moderne APIs können Early Z, also erst rasterisieren, dann Fragment erzwingen, aber alte, hergebrachte APIs wie OpenGL machen dann einfach, du wolltest ein langsames Programm, du kriegst ein langsames Programm, hab Spaß. Und naja, das sind so Dinge, die man machen möchte, wenn man Grafikkarten brennen sehen will. Genau, und auch hier wieder ist ein Godot Fragment Shader, weil es lustig ist. Secret Ingredient, Textures. Wir hatten gerade darüber geredet, wir haben irgendwie ein paar Buffer, wir brauchen irgendwie einen für die Lampe, wir brauchen einen für das Bild, wir brauchen einen Z-Buffer. In 4K sind das so summa summarum so 200 Megabyte. Warum brauchen wir jetzt 16, 32, 128 GB auf unserer Grafikkarte? Die Antwort ist Texturen. Und wir haben festgestellt, wir wollen irgendwie die Vertices können wir sinnvoll mit Farben an den Dreieckpunkten beschriften, aber damit kann man keine coole GPN23 Hidden Patterns auf mein T-Shirt machen. Das muss ja irgendwie anders gehen. Deswegen nehmen wir uns ein Bild von diesem T-Shirt, merken uns so ein paar Koordinaten hier zwischen und danach können wir dazwischen einfach nachgucken, was ist eigentlich bei dieser Stelle von der Textur? Und da kommen wir zu Textureinheiten. Oder aber wir machen halt wirklich für jedes von diesen Dingern ein eigenes Dreieck. Und wenn ich jetzt hier Stoff mache, Stoff ist super schwierig. Und ich verschiebe das alles. Ihr habt das gerade alle gesehen. Die Oberfläche von meinem T-Shirt hat sich verändert. Und das ist super nervig, weil das müssen wir dynamisch machen. Das wollen wir nicht. Die eine Möglichkeit ist Tessellierung, aber auch Tessellierung ist langsam. Oder aber wir ignorieren das einfach. Wir hacken eh alles und machen das einfach mit Texturen. Genau, und das zweite Problem ist, Geometrie ist nervig für alle Leute, die sich mit Kunst auskennen, weil Dinge malen ist relativ cool, fotografieren ist relativ cool. Es gibt Leute, die sind da viel, 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 viel besser drin als ich. Aber da fallen normalerweise halt 2D-Informationen draus. Und wenn wir das in unserem coolen Spiel benutzen wollen oder in unserer Anwendung, dann müssen wir das irgendwie dreidimensional kriegen. Und da ist einfach Texturen viel einfacher und viel schneller und viel eleganter, als daraus Geometrie zu machen. Das ist tatsächlich ein offenes Forschungsfeld, wie man das sinnvoll hinkriegt. Und super spannend. Genau. Und ich habe es ja schon gespoilert, wir nehmen dafür Bilder. Hier rechts sehen wir einen Texturatlas, weil man kann das nämlich noch weitermachen, wenn wir nur wenig Pixel brauchen. Zum Beispiel Minecraft ist so das klassische Beispiel. Dann können wir einfach eine kleine Textur machen und einfach sagen, bitte nimm die nächste Farbe. Aber es gibt auch noch Probleme. Wir haben nämlich zum einen das Problem mit Hardware und danach ist ein lustiges optisches Problem, was ich euch gleich zeigen kann. Das Problem ist, wir wollen irgendwie in unsere Textur zugreifen, aber unsere Textur ist ja nicht wirklich, ja, aber wir wollen auf unserer Grafikkarte immer möglichst viel parallel zugreifen, aber unsere Texturen verhalten sich anders. Also wenn ich hier mein T-Shirt strecke, ändert sich plötzlich bei der gleichen, also von euch aus gesehen, bei dem gleichen Bildabstand oder Pixelabstand, wo ich in der Textur zugreifen muss, das ist plötzlich nicht mehr linear, sondern gestreckt da. Und um das alles hinzukriegen, ist das blöd. Und das zweite Problem ist Bandbreite. Wir haben festgestellt, wir brauchen dann für die Fragmentierung so ein paar Gigabyte pro Sekunde. Hier kommen wir nicht mehr, reden wir nicht über Gigabyte pro Sekunde, sondern eher über Terabyte pro Sekunde. Und das ist beeindruckend, dass das überhaupt geht. Das sind aber Hardware-Probleme. Hardware-Probleme kann man lösen. Optische Probleme sind schwierig. Das links ist das Originalbild. Das mittlere ist, wo wir Pixel machen, und das rechte ist das rekonstruierte Bild, und wir stellen fest, die haben irgendwie nichts miteinander zu tun. Jetzt habe ich natürlich PowerPoint-Karaoke mit meinen Folien gespielt, sowas würde mir niemals passieren. Aber wir reden jetzt nochmal kurz über die Fixes. Die Misaligned-Accesses, wir können das relativ einfach machen. Wir wissen ja, was der Pixel links ist und was der Pixel rechts ist, oder eigentlich der Texte, der Texturpixel. Und dann können wir einfach sagen, ja gut, auf der einen Seite ist schwarz, auf der anderen Seite ist weiß, also ist dazwischen wohl grau. Euch ist, glaube ich, allen klar, dass das nicht die beste Idee ist und dass es da Probleme gibt. Und wir nehmen einfach diese lustige Texturfunktion, die gibt uns eine 2D-Stelle, eine 3D-Sache, und dann stellen wir da ein paar Probleme fest. Deswegen kommt dieses merkwürdige ETH-Pixel. Das ist keine Mathe, das ist eine Informatiker-Indiz. Das ist also alles in Ordnung. Naja, Bandbreite löst man damit, dass man nicht immer die ganzen Daten macht. Wir wollen das möglichst klein machen. Und danach haben wir so einen lustigen Texture-Sampler. Das ist so eine Hardware-Einheit, die liegt neben dem eigentlichen Recheneinheit und macht wieder die großen Daten draus. Und last but not least haben wir hier Aliasing. Das ist ein Problem mit der Entfernung. Ne? Je weiter wir weg sind, desto grober wird unser Abtast-Pattern. Und das heißt, wir können jetzt einfach sagen, je weiter du weg bist, desto grober tastest du ab. Gar kein Problem. Wir geben dir einfach die Vorinformationen mit, wie das Bild aussehen soll, wenn es weit weg ist. Und dann können wir diese Mipmaps, ihr seht hier links eins von der, ich glaube, es ist eine Soyuz-Kapsel, die entsprechend viel kleiner wird. Das ist total cool, weil wir haben jetzt hier, ihr seht es hier geometrisch dargestellt, mit einem Drittel mehr Speichervolumen plötzlich das Misaligned-Access-Problem, das Bandbreite-Problem und das Aliasing-Problem gelöst. Ist das nicht toll? Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo man eigentlich mit Hardware anfängt. Bis jetzt sind wir so ungefähr 2007 und 2009, irgendwas in der Bereich dazwischen. Und irgendwann ist Leuten aufgefallen, wir haben jetzt Grafikkarten, die haben einen Bereich mit Vertex-Shadern und sie haben einen Bereich mit Fragment-Shadern, und das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Hardware-Einheiten. Da haben sich Leute gefragt, das ist total doof, unsere neue Grafikkarte ist voll schnell mit Fragment, aber irgendwie mit Vertices langsam, und jetzt sind die neuen Spiele sind viel Fragment-heavier, das heißt, unsere Grafikkarte ist langsam oder umgekehrt. Das sind dauerhaft Probleme, und dann hatte man plötzlich Grafikkarten, die massiv verschieden liefen, je nach Spiel, weil sie einfach Teile ihrer Hardware ungenutzt hatten. Und um das zu fixen, hat man sich gedacht, gut, wir nehmen das und kleben das zusammen. Genau, deswegen 2005, 2007 war man dann so langsam so weit. 2026, warum sollten wir noch irgendwelche Shader machen? Die AI kann bestimmt alle unsere Bilder hervorragend vorhersagen. Habt ihr mal AI-Spiele gesehen? Das ist grausam, gruselig, alles Mögliche. Genau, und ich habe jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, warum wir unifieren wollen. Wir möchten irgendwie zwischen Vertex und Fragment ausgleichen können. Wir möchten nicht die gleiche Hardware-Einheiten verdoppeln. Sowohl ein Vertex als auch ein Fragment-Shader brauchen irgendwie Addiereinheiten. Wir brauchen nicht doppelt. Jetzt können wir plötzlich Scaling machen. Wir können einfach eine schnelle Grafikkarte machen, indem wir mehr Recheneinheiten auf das Die kleben. Moderne Grafikkarten sind, wir haben hier diese Recheneinheiten, wir kleben einfach mehr drauf. Und wenn wir danach dann können wir noch mehr draufkleben und ein paar abschalten, die kaputt sind, dann kriegen wir sogar noch mehr funktionierende Dies aus unserem Ding. Ist toll. Welche Probleme haben wir damit? Naja, wir haben, wie bei jedem Scaling, Dennard's Law könnte euch bekannt vorkommen, wir brauchen Dinge, die hat eine Grafikkarte immer. Und zwar, wir brauchen Vertex Assembly, das ist das, was aus unseren einzelnen Vertices Dreiecke macht. Wir brauchen einen Rasterisierer, wir brauchen die Raster-Output-Pipeline. Die Hardwarehersteller sind extrem gut darin, keine offiziellen Zahlen über irgendwas rauszufinden. Diese 2-10% sind meine Schätzung, das ist ein educated guess von irgendwelchen Bildern, die Leute von DICE, also von den kleinen Rechen, von diesen kleinen Silizium-Chips gemacht haben. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen murky. Ne? Und das heißt, Unified Shaders sind cool, weil das ist uns egal, das können wir im Zweifel einfach viel zu viel draufkleben, weil wenn wir es verdoppeln, werden aus 2% 4%. Und die meisten von diesen Sachen sind auch irgendwie scalable, also wir können irgendwie auch Rasterisierung sinnvoll scalen, das ist super toll. Genau, und wie unifieren wir jetzt? Naja, wir nehmen einfach unsere ALUs, unsere arithmetischen Units, die Dinger, die rechnen. Wir nehmen die Textureinheiten, die wir eh für den Fragment Shader brauchen und können uns zu unseren Leuten, unseren Kunden, also den Grafikprogrammierern hingehen. Hey, wollt ihr Texturen in euren Vertex Shader nutzen? Das ist toll. Genau, also man braucht immer noch so ein bisschen Support, also man braucht diese gesamte Rasterisierung, man braucht den Special Casing für den Discard, man muss die ganze Arithmetik, dieses Varying macht, dieses wie schleife ich Dinge in Rasterisierung rein, raus, das ist alles irgendwie spannend. Und da ist ganz viel Hardware-Support drumherum gefriemelt, aber im Endeffekt, wenn wir da so auf der Flughöhe von 10 Kilometern drauf gucken, ist das einfach eine Einheit. Genau. Ja, Vertex Shader Texturen. Stellt sich raus, man hält ProgrammiererInnen einen Finger hin und mit dem die ganze Hand. Stellt sich raus, naja, das ist total sinnvoll. Wir können zum Beispiel jetzt mein T-Shirt, wir hatten das Beispiel gerade schon, wir können jetzt plötzlich eine Textur machen, die diese ganzen Falten, die ihr hier seht, einfach als Textur darstellt und danach hier meine T-Shirt-Falten anhand der Textur nach vorne und nach hinten schieben. Wir können plötzlich Informationen, die wir für unser Vertex machen, einfach in der Textur kodieren und ein bisschen Indirektion nutzen. Das heißt, das ist echt, echt cool, dass das geht. Wenn ihr heute zu Leuten gehen würdet und denen sagt, ihr habt keine Textur mehr in eurem Vertex Shader, dann würden sie euch umbringen. Please don't. Gut, Cut. Immer ich mit meinen sehr eleganten Übergängen. Wir reden über Mikroarchitektur. Das hier sind Wafer. Zu meiner Schande muss ich sagen, das sind sehr alte Wafer, die sind nämlich klein. Heutige Wafer würden auf diesem Bild ungefähr so an allen vier Ecken über das Bild hinausgehen. Das Größte sind, glaube ich, 12 Inches und heute sind wir bei 30. Das ist cool, weil natürlich, wir haben Quadrat und das Zweite ist es cool, weil ihr seht da am Rand, da ist so leerer Platz, den können wir nicht nutzen. Je größer unser Wafer, desto gerader sind unsere Rundungen, ein toller Satz, und desto mehr komplette Dice kriegen wir außerdem auch drauf, das heißt, wir haben weniger Verschnitt. Genau. Was meint ihr, Show of Hands, wie viele Mikroarchitekturen für Grafikkarten, also so in großen Pattern, so CISC versus RISC-Style an Pattern, gab es in den letzten Jahren für Grafikkarten? Ich mache jetzt einfach mal Fragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10... Es sind, also die Frage ist sehr undeutlich gestellt, das gebe ich euch zu, aber im Endeffekt, ich wäre so für 3, ganz grob. Und zwar, es gibt VLIF, Very Long Instruction Word Grafikkarten, es gibt SIMT Grafikkarten, das ist ein bescheidener Begriff, darüber reden wir gleich noch, und es gibt noch so einen Satz extrem weirder Vektorprozessoren. Wenn ihr mich beim Chunk erwischt, könnt ihr mich mal über den Unterschied zwischen Vektorprozessoren und SIMT ausfragen. Da habe ich Meinungen zu, aber die sind definitiv zu viel für diesen Vortrag. Genau. Wir wollen uns über VLIW versus SIMD unterhalten. Und da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. AMD hat mit der Graphics Core Next Architektur, die kam so 2011-12 raus, den großen Wechsel zwischen VLIW und Terascale zu GCN eben gemacht. Und deswegen ist das ein sehr cooles Fallbeispiel, weil die wollten, hatten eben genau das Problem. Die coole Idee an VLIF ist, wir haben ja unsere vier Dimensionen, nämlich Texturen haben Rot, Grün, Blau und einen Alpha-Kanal, der die Durchsichtigkeit regelt. Wir haben die X, Y und Z-Koordinate und wir haben noch eine vierte Koordinate, die manchmal extrem hilfreich ist, die nämlich Punkte von Richtung unterscheidet. Und noch ein paar mehr Sachen. Aber stellt sich raus, wir brauchen nicht alle. Aber die Idee war, wir packen einfach diesen gesamten Vektor in ein Register, nämlich hier R1 und R2, und danach rechnen wir einfach damit durch. Und das funktioniert so mäßig. Insbesondere, weil wir eben nicht alle Dimensionen mehr brauchen und weil es extrem schwer ist, dafür Compiler zu schreiben. Ich habe in meinem Leben mal für so eine VLIF-Architektur Inline-Assembly geschrieben und einen I don't need that again, please don't. Und stellt sich raus, für GPGPU, also General Purpose Computation on Graphics Processing Units, ist das auch viel cooler, wenn wir das untenrum machen. Und die ganze Idee ist, wir nehmen einfach unseren Vektor und kippen den einmal runter, also wir transponieren noch mehr Mathe und kleben dann in einen Kern sowas in der Größenordnung 16 bis 128 Shader-Exekutionen, die irgendwie nebeneinander laufen, und wir nennen das dann SIMT. Ihr habt vielleicht alle schon mal von SIMD gehört. das ist nicht so ganz das Gleiche. Wir reden da gleich drüber. Das heißt aber, wir können jetzt, wenn wir nur drei Dimensionen brauchen, nur drei von unseren SIMT-Registern benutzen. Und vor allem das Backend, also der Teil, der tatsächlich rechnet und die Organisationsstruktur, sieht jetzt aus wie eine CPU. Das heißt, wir können das gesamte Wissen über 50 Jahre CPU-Entwicklung dafür verwenden, um Grafikkarten schnell zu machen. Und ich sage das mit sehr vielen Anführungszeichen, dafür in ein Assembly zu schreiben, ist tolerable. Es ist bedeutend besser als VLIF. Und, naja, wir können jetzt plötzlich irgendwie mehr Probleme damit lösen, was cool ist, weil wir können plötzlich unsere Grafikkarten an irgendwelche Leute verkaufen, die damit irgendwelche Bitcoins machen wollen, um den Finanzmarkt auszuhebeln, oder AI-Tools, um den Finanzmarkt auszuhebeln. great. Ja. SIMT. Das steht für Single Instruction Multiple Thread. Und es ist, glaube ich, das größte Verbrechen, das irgendjemand in Grafikkarten-Naming jemals gemacht hat. Und davon gibt es einige. Believe me. Wir haben noch ein paar andere. Kernel ist so ein Beispiel. Ich glaube, das Log hat mir Dinge geliefert. Bitte einen Applaus für das Log. So, an dieser Stelle, ich möchte bitte darauf hinweisen, dass natürlich ein Transportticket für diesen Chunk erstellt wurde, allerdings nicht von mir. Allerdings ist es natürlich auch hochgradig wichtig, dass ich alle Lieferungen, die ich während diesem Vortrag bekomme, auch sinnvoll teste. Ja, es handelt sich in der Tat um Chunk. So, gut, damit ist auch die Getränkeversorgung für diesen Vortrag sichergestellt. Herausragend. Es ist sogar, wie vom Herald vorhin angekündigt, in einem nicht tropfenden Gefäß. Fast. Ich mache das jetzt mal so und wir gucken uns weiter Grafikkarten an. Ihr kennt CPU-Threads. Und ihr kennt GPU-Threads. Noch nicht, aber wir werden gleich sehen, warum das kein Thread ist. Quote unquote. Ein CPU-Thread ist independently schedulable. Das heißt, zwei Threads auf einem CPU können zwei komplett verschiedene Dinge tun. Die haben ihre eigenen Positionen im Programm, ihren eigenen Program-Counter. Sie haben ihre eigenen Register und ich kann denen komplett verschiedenen Code geben. Wir haben gerade, wir gehen nochmal zurück auf diese Grafik, gesehen, wir haben da irgendwie zwei Register, aber da sind ganz, ganz, ganz viele Threads drin. Also hier in der einfachen Beispiel sind es nur 8. Aber es geht bis 128 hoch. Die meisten Leute machen heute 32. Die 32 kommt mostly daher, dass Nvidia irgendwann 32 definiert hat. Danach alle Leute davon ausgegangen sind in ihrem Programm, dass es 32 ist. Dann hat Nvidia selber mal versucht, auf 128 hochzugehen. Es sind ganz viele Programme kaputt gegangen. Und danach waren sie so dermaßen hielt davon, dass es nie wieder etwas anderes als 32 sein wird. Selbst die 128er-Einheit hat einen Fake-Modus, mit dem sie quasi 32 macht, damit den Leuten nicht auffällt, dass es nicht 32 ist. Genau. Ein GPU-Thread ist eine einzelne von diesen leisen Zeilen und die shared einen Program-Counter und die shared ein Register und sie ist individually programmed? Fragezeichen. Was ich damit meine, siehe nächste Slide. Um jetzt ein bisschen zu geben, also das Naming ist cursed, aber es hat tatsächlich einen Grund. Und zwar stellt sich raus, in Threads zu denken, ist total cool für die Leute, die das gewohnt sind. Das heißt, wenn wir jetzt in Threads arbeiten, können wir einen Programmfluss abarbeiten. Wir schreiben hier hin und die Grafikkarte oder der Compiler oder was auch immer macht den Rest. Wir kriegen also in erster Näherung die Space und Compute Efficiency von SIMD und den Rest faken wir einfach in der GPU und Compiler. Ne? Fake it till you make it. Ich habe schon mal erwähnt, Grafikkarten bestehen nur aus Hacks. Ich glaube, ihr seht so langsam, was ich meine. Genau, und wir haben hier so ein paar Difficulties. Wir reden ein bisschen über SIMD, Divergence auf der nächsten Slide. Wir reden ein bisschen über Overarching Control Flow. Load Store Combining ist ein super spannendes Thema, allerdings sicherlich alleine ein 2-Stunden-Vortrag. Deswegen habe ich das hier zensiert. Predication. Was machen wir eigentlich, wenn unsere verschiedenen Shader verschiedene Codepfade nutzen? Die Lösung steht in der Slide. Wer von euch hat schon mal von Predication gehört? Das sind erstaunlich wenige. Ihr lernt jetzt, warum euer if-heavy Shader-Code manchmal sehr schnell, manchmal sehr langsam ist an den Rest. Die Lösung ist nämlich das, was ich hier rechts grafisch dargestellt habe. Wir führen einfach alle Pfade aus. Und wir schalten immer das, wo das nicht relevant ist, ab. Das ist cool, wenn wir nur zwei Pfade haben, dann haben wir so ein bisschen extra Work. Ihr könnt euch alle ausrechnen, wir haben 32 Pfade. Wir können ein hinreichend dummes Programm schreiben, was 2 hoch 32 Pfade braucht. Toll. Genau, naja. Deswegen passt da bitte drauf auf, dass euer Programmcode nicht diverged. Auf der anderen Seite, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, so schlimm ist es nicht, weil Grafikkarten sind einfach verdammt schnell. Es ist erstaunlich, was man mit Grafikkarten heute anstellen kann, was der Common Wisdom sagt, das ist langsam. Ein Beispiel habe ich euch gleich mitgebracht, mit dem ich persönlich Erfahrung habe. Genau, das ähnliche Problem ist natürlich Schleifen. Wenn ihr der eine Lane braucht nur 5, die andere braucht 50, dann machen da alle Lanes 50. Das ist doof. Schleifen sind sonst cool. Genau, Conversion Branches, also wo das alles die gleiche Richtung läuft, sind surprisingly fast. Wir haben da mal Micro-Benchmarks auf ein paar Grafikkarten gemacht. Das sind, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sowas 15 Takte. Das ist Bereich 3 Nanosekunden, 5 Nanosekunden. Ihr kamt hier, ich hoffe, ihr habt damit gerechnet, dass ihr Meinung von mir kriegt, weil ihr kriegt Meinungen von mir. Das Problem ist ein bisschen mit Control Flow. Wir haben noch so ein paar andere Sachen. Wir haben unsere XYZ-Koordinate. Unsere XYZ-Koordinate können wir jetzt natürlich einfach direkt hintereinander machen, statt einfach nacheinander zu arbeiten. Um das irgendwie sinnvoll zu machen, müssen wir uns aber sicher sein, dass wirklich alle unsere Control Flow das macht. Und das heißt, der Compiler muss Dinge beweisen. Beweisen ist ein mathematisches Problem. Wir haben gerade festgestellt, wir haben keinen Bock auf Mathe. Das heißt, wir machen das regelmäßig einfach nicht, wenn wir uns nicht wirklich, wirklich sicher sind. Und dann kann es uns passieren, dass da einfach Dinge nicht mehr funktionieren. Naja, die Lösung, wir machen das halt doch wieder mit einem Register mehr. Das ist relativ teuer. Wir können, das haben alle APIs irgendwie, dem Programmierer einfach darauf sagen, ja, the programmers know it. Und sagen hier, die Programmiererin sagt, wir machen 5 Iterationen, Punkt aus Ende. Das ist aus 2 Gründen doof. Das ist nämlich extrem teuer. Ein bisschen mehr Hardware ist fast immer billiger, als Menschen dafür zu bezahlen, mit dem Kopf zu denken. Und es ist probably auch falsch. Ja. So, an dieser Stelle kommen wir jetzt zum Ende von unserem Hardware-Teil und reden danach noch tatsächlich über, wofür man Grafikkarten oder alles noch nutzen kann. Ich möchte diesen Vortrag allerdings noch mit diesem Shoutout oder diesen Abschnitt mit diesem Shoutout beenden. Es gibt komplett verrückte Menschen. Es gibt zum Beispiel das Skybox-Team, das eine Open-Source-Grafik-Rendering-Pipeline auf programmierbaren RISC-V-GPUs gebaut hat. Mit anderen Worten, ihr könnt euch eine You wouldn't donate a graphics card. Here you can. Es ist eine RISC-V. Wer von euch sagt RISC-V was? Das sind viele, das freut mich. Das für den paar, denen das nicht sagt, das ist im Endeffekt eine offene Spezifikation für CPU-Architekturen. Oder das läuft auf einem FPGA, das ist so programmierbare Hardware, was auch ein komplett wildes Konzept ist. Das nutzt, ich hatte es vorhin angekündigt, einen Software-Rasterisierer, weil Hardware-Rasterisierung ist schwer. Ich habe schon mal gesagt, es gibt komplett verrückte Menschen und weil ich das so cool finde, da oben ist das Paper dazu und unten findet ihr den GitHub-Link, wo zumindest einige von der Dokumentation dazu ist und auch Code. Also wenn ihr jemals komische Dinge mit Hardware machen anschauen wollt, hier ist ein Beispiel dafür. Wir reden einmal kurz über APIs, weil wir wollen unsere Grafikkarten ja auch programmieren. Und dann seht ihr Meinungen. Wir machen jedes Mal, wenn ich eine neue API aufdecke, einmal einen Show of Hand, wer das schon mal genutzt hat oder kennt. OpenGL, das sind viele. Das ist eine große State-Maschine, weil wir im Endeffekt immer konfigurieren müssen, was die Hardware tut. Und das ist offen und es ist regelmäßig langsam. Das ist aber kein Problem, weil es transpiled to Vulkan. Das ist keine State-Maschine, die muss man nämlich selber programmieren, das ist das Problem bei OpenGL. Die State-Maschine gab es eigentlich immer zweimal, einmal im OpenGL und einmal im Programm, weil da brauchte man sie. Es ist low-level, es ist meistens fast. Vulkan hat im Endeffekt das Mission-Statement OpenGL zu fixen. Was weitestgehend funktioniert hat, weil wir kommen hier DirectX. DirectX ist closed OpenGL und naja, ist transpiled zu Vulkan using Wine. ich habe euch angelogen, es gibt DirectX 12, das ist Basic plus Vulkan und ist transpiled zu Vulkan using Wine. Wir haben Mantle. Mantle ist ein Projekt von AMD. Wer von euch hat schon mal von Mantle gehört? Das würde mich interessieren. Das sind surprisingly viele. Das ist im Endeffekt das AMD-Vorläuferprojekt. Und das ist superseded bei Vulkan. Böse Zungen würden behaupten, man hat alles MT, den Präfix an allen Funktionen, durch VK ersetzt und ist mal bei Vulkan rausgekommen. Das stimmt nicht ganz, but it's close. Und ja, jetzt gehen wir noch weiter. Wir haben hier Metal. Das ist basically close Vulkan, but worse. Es hat zum Beispiel keinen Geometry Shader und es ist von Apple. Weil man kann über Microsoft viel sagen, aber sie schaffen es regelmäßig nicht ganz so cursed zu sein wie Apple. Spoiler Alert aus Transpicer Vulkan, das ist, glaube ich, jetzt ein Running-Thema. Und es ist hauptsächlich cursed, weil Apple Angst hat vor Spear-V-Patenten. Spear-V, wer kennt das oder hat schon mal was davon gehört? Es sind ein paar wenige. Das ist ein... Apple hat hauptsächlich Angst, dass irgendwelche Leute Patent infringen können. Das ist ein super toller Standard, aber Apple hat Angst davor. WebGPU ist basically Metal im Web. Naja, es ist ein Webbrowser, der läuft mit Vulkan. Und wenn ihr Spear-V-Dinge tun möchtet, wie jeder vernünftige Mensch, dann schippt ihr einfach einen WebASM-Spear-V-Transpiler, was heutzutage dazu führt, dass moderne DirectX-12-Spiele zweimal übersetzt werden. Von DirectX-12 auf Vulkan und von Vulkan mit Molten VK auf Apple. Apple-Spiele sind also regelmäßig auch einfach deswegen langsam, weil sie zweimal auf der CPU übersetzt werden, bevor sie tatsächlich an eine Grafikkarte kommen. Der Vorteil ist, dass die meisten Klischee-Apple-Kunden das nicht mitbekommen. Also der Vorteil für Apple, nicht der Vorteil für uns, wenn wir mal richtige Sachen machen. Und naja, es gibt noch Game Engines. Wenn ihr wirklich Videospiele-Dinge tun wollt, wollt ihr in aller Regel einfach eine Engine nutzen. Die läuft auf Vulkan, das heißt, ihr müsst euch damit nicht beschäftigen. Ich habe selber hauptsächlich Unity-Erfahrungen, aber ich habe mir Godot ein bisschen angeschaut. TLDR ist, benutzt einfach Godot. Wer von euch war auf dem coolen Vortrag mit der Rust-Engine? Ich habe den leider nicht mitbekommen, aber ich wollte hier einen Shoutout machen. Es gibt einen Vortrag über eine Rust-basierte Engine. Guckt euch das an, das ist bestimmt auch sehr cool. Und ganz im Ernst, wenn ihr Dinge mit Grafikkarten machen wollt, guckt, nehmt die API, die eure Grafikkarten unterstützen. In den meisten Fällen ist das Vulkan, aber halt nicht immer. Genau, wir wollen Compute-Shader-Dinge tun, weil wir wollen ja über Compute reden. Und da gibt es hier The General Purpose und da gibt es AMD ROCm. AMD ist bekannt für zwei Dinge. Grafikkarten, die billiger sind als Nvidia und cursedes Naming. ROCm, nicht zu verwechseln mit deren Hit Heterogeneous Interface for Portability, kurz HIP, dass man zu ROCm und zu CUDA compilen kann. CUDA hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwas von gehört. Naja, und The Elephant in the Room, auch da könnt ihr Vulkan nutzen. Ihr seht so ein Pattern in diesem Vortrag, ein zweites. Damit haben wir jetzt über APIs geredet. Wie können wir jetzt sinnvoll mit Compute machen? Wir erinnern uns zurück an die Shader von vorn. Wir reden über Inputs und Outputs. Nach dem, was wir vorhin hatten, was ist wohl der Input? Was wollen Grafikkarten? Buffer. Also technically Pointer auf Buffer. Und noch eine zweite Sache, es gibt nämlich noch einen eindeutigen Index, der uns sagt, in welcher Current SIMD Lane wir sind. Aus Gründen meiner Sanity benutze ich das Wort SIMD hier nicht und rede von SIMD Lane. Das ist halbwegs eindeutig und es enthält das extrem schwierige Wort Thread nicht, weil wenn man sich actually darüber unterhält, wie sich verschiedene von diesen SIMD Einheiten divergen, das sind basically CPU Threads. Und deswegen nehmen wir diesen Begriff einfach nicht und merken uns einfach, dass es ein Naming-Crime ist. Naja, und was ist der Output? Naja, es gibt halt keinen wirklichen Output. Wir haben neue, geänderte Buffer da drin. Und das macht das extrem flexibel. Wir machen Buffer rein, Buffer raus. Wir können natürlich jetzt irgendwie sagen, ja, dieser Buffer ist ein Input und der wird nicht geändert und dieser Buffer ist ein Output und der ist danach ein Input fürs Nächste. Aber das sind wir dann plötzlich nicht mehr auf dem Level einer Grafikkarte, sondern reden wir plötzlich über Programmdesign. Und naja, Pipelining, das ist halt eine softwaretechnische Frage und das ist cool, dass das geht. Und jetzt kommen wir zu Beispielen. Wir haben Classic Compute, wir haben Raytracing, da reden wir gleich noch kurz rüber. Wir reden über Mesh Shader, das ist das, was ich auch schon angeteasert hatte. Und wir haben hier noch kurz Dinge über das Programmiermodell. Weil wir wollen das jetzt sinnvoll nutzen. Es ist immer noch SIMD. Wir haben jetzt aber eine wichtige Neuerung, nämlich Shared Memory. Shared Memory ist nochmal so ein Naming Crime. Wer von euch hat bei Shared Memory an Betriebssysteme gedacht? Herzlichen Glückwunsch. Shared Memory ist tatsächlich ein lokaler Cache, den wir explizit adressieren können. Der ist nämlich shared zwischen allen SIMD-Lanes, die dem gleichen Thread zugehörig sind. Ihr seht das Problem. Und das heißt, wir können da extrem schnell, also im Bereich Dutzende Terabyte pro Sekunde, Dinge zwischen verschiedenen Cindy-Lanes hinterherkriegen. Dafür ist das winzig. Und das bedeutet quasi alle GPU-Algorithmen sehen wie so aus. Wir lernen Daten von VRAM, das nennt sich Global Memory, nicht zu wechseln mit dem systemweiten Memory, das ist nämlich noch globaler, in unser Shared Memory, das nicht shared mit anderen allen anderen Cindy-Lanes ist. Wir machen das im Computer, dann schreiben wir die Daten zurück. Toll, und jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel dafür an. Wir wollen alle Applikationen sind schnell, die irgendwie parallele Applikationen ausführen. Insbesondere ist das cool, wenn wir keine Abhängigkeiten haben, weil dann müssen wir nicht aufeinander warten und warten ist immer langsam. Richtig cool ist auch, wenn wir homogene Ausführungen haben, also alle Cindy-Lanes machen das gleiche. Ihr habt gesehen, wir haben keine Thread-Diversion, keine Prevarication, super. Streamable Data ist toll, weil wir lernen einfach die Daten einmal rein, wieder raus. Super toll. Und last but not least, es ist ein limited Dataset. Das heißt, das Zeug passt in VRAM. Die 50 Gigabyte ist, je nachdem, wenn man fragt, so ein bisschen eine Sache. Ihr kriegt auch Grafikkarten, die haben so das Zehnfache davon oder Grafikkartencluster eher. Ihr kriegt auch Grafikkarten, die haben ein Zehntel davon, insbesondere von Nvidia. So Pi mal Daumen ist die Datensetgröße immer noch durch VRAM limitiert. Und bei CPUs habt ihr einfach ohne Probleme mal Dutzende Terabyte. Und das ist einfach eine Sache, die geht an GPUs nicht so. Jetzt habe ich hier so ein paar Sachen. Klassisch Time-Step-Simulation. Wir laden einmal den gesamten alten Step rein, machen eine Änderung, machen raus. Die Gravity und Fluid Dynamics sind eigentlich auch Time-Step-Simulation, aber sind sehr klassische Sachen. Gravity ist so ein typisches Fingerübung für Grafikkarten. Wettersimulation ist ein Beispiel von Fluid Dynamics, but worse. Also computationally not mit den Results. Es ist total cool, dass wir jetzt 7 Tage Wetter vorhersagen können. Die sind halbwegs zuverlässig. Data Reduction, halt Kompression oder sowas in der Richtung. Signal Processing, das ist richtig schön streamable. Und jetzt kommt hier ein Beispiel, das ist irgendwie nichts davon. Graph Traversal. Graph Traversal ist, wir laden einen Knoten, gucken uns die Nachbarn an, warten darauf, dass wir die nächsten Nachbarn laden. Das ist nicht homogen, weil jede verschiedene Knoten haben verschieden viele Nachbarn. Es ist nicht streamable, weil wir müssen jedes Mal erst warten, bis wir neue Daten haben. Die Graphen sind riesig. Und im Zweifel haben wir auch noch Dependencies zwischen den Cindy-Lanes. Aber es ist parallel und es funktioniert erstaunlich oder erschreckend gut. Und was fügen wir hinzu, um das gut zu machen? Wir machen mehr VRAM. Wir machen jetzt doch etwas, um zwischen Cindy-Lanes zu kommunizieren, nämlich das Shared Memory. Und wir machen noch so eine Hardware-Einheit mit Double Precision Arithmetic, also Doubles statt Floats. Videospiele funktionieren, Klammer auf meistens, Klammer zu. Sinnvoll mit Single Precision Floats, aber für wir wollen alle Atome in der Milchstraße simulieren, reicht uns das dann irgendwann nicht mehr an Präzision, da brauchen wir ein bisschen mehr. Jetzt gucken wir uns die nächste Sache an, The Elephant in the Room, Raytracing. Da habt ihr alle schon was von gehört. Im Endeffekt ist das auch einfach ein Compute Workload. Dass die Grafikkarten heute Raytracing Beschleuniger und sowas haben, ist bei AMD im Endeffekt nicht viel mehr als zwei extra Instruktionen der Instruktionssatz. Bei Nvidia ist das cursed, aber wir reden nicht darüber. Der Algorithmus ist, wir schicken ganz viele Rays von dem Auge. Es wäre auch gut gewesen, wenn man den Laptop muten würde, bevor man einen Vortrag hält. Wir schicken ganz viele Rays, das sind ganz viele, das ist parallel, die bouncen rum, das ist doof, weil jetzt müssen wir das gleiche Problem machen wie mit den Graphen. Und im Endeffekt, wir summieren alle Strahlen, die am Auge aufkommen, einmal auf mit den Lichtfarben. Das ist, ich hatte euch keine Mathe versprochen, allein again, es ist Monte Carlo Integration, das ist ein ganz toller Algorithmus. Es gibt am KIT eine Vorlesung, die macht im Endeffekt nichts anderes als 14 Vorlesungen lang Monte Carlo Integration mit Bildern. Es ist super. Genau, wir wollen wieder ein paar extra Hardware hinzufügen, nämlich diese coolen Schnitte. Wir haben Dreiecke und wir haben unsere Strahlen, wir wollen die gut schneiden können. Das sind diese ungefähr 2 extra ISA-Instruktionen, die ich gerade gehabt habe. Wir haben irgendwelche Prefetcher, weil wir schnell das richtige Memory laden wollen, um die Dreiecke zu kriegen, die wir brauchen. Dafür benutzen wir uns eine Datenstruktur namens BVH, Bounded Volume Hierarchy, die wir damit schnell machen. Und das ist im Endeffekt diese Tree-Prefetcher und damit auch wieder Graph Traversal. Und genau, der vorletzte, ich bin am Lügen, wie kann das nur passieren? Weil wir haben euch vorhin erklärt, es gibt irgendwie den Vertex Shader, dann gibt es den Geometry Shader, dann gibt es den Tessellation Shader, technisch andersrum, aber in der historischen Reihenfolge ist es so rum. Der Geometry Shader ist doof, weil der kann im Endeffekt ganz viel neue Geometrie spawnen. Und wir wollen ja pipelinen und wenn in der Zwischenzeit irgendein komischer Shader einfach neue Geometries bauen kann, Stores und Pipelines, das ist doof. Die Hauptidee davon waren Shadow Volumes, die reden nicht darüber, das ist eine ganz schlechte Idee. Geometry Shaders sind langsam. Der Fix dafür waren Tessellation. Da ist das ganz wichtige Wort limited. Das, wir sagen vorher, wie viel Geometrie wir maximal spawnen. Das heißt, wir haben einfach immer genug Platz in der Pipeline. Und wir können das auch ein bisschen besser konfigurieren. Ihr erinnert euch an die Displacement Maps, das ist ein hervorragender Use Case für Tessellation. Und es sind aus diesem Pipeline-Gründen technisch zwei Shader, aber we don't talk about that. Und was machen wir jetzt stattdessen? Wir machen einfach einen Shader, der fällt in die Geometrie raus. Warum ist das besser als das Vertex Geometry Tessellation oder Vertex Tessellation Geometry Pipeline? Naja, es fällt hinten ein Buffer raus. Buffer sind toll. Das heißt, wir können einfach so lange rechnen, wie wir wollen. Wir können das im Zweifel 3 Frames vorher machen und danach kommt es einfach nur ganz schnell in den Rasterisierer. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwo tief in der Hardware eine Pipeline installen, sondern wir können einfach so viel Compute draufwerfen, wie wir wollen. Das ist super. Genau, im Endeffekt können wir Mesh Shaders sind eine relativ neue Addition, aber es ist schon lange so, dass wir einfach einen Compute Shader machen, der alles vorberechnet und der Workshop relativ einfach ist. Und damit kommen wir zu der letzten Slide und dem wahrscheinlich kontroversesten Teil auf diesem Vortrag. Was ist AI und warum ist das irgendwie auf Grafikkarten? AI ist im Endeffekt ein Satz relativ einfacher Compute Shader. Und der Hauptunterschied von Hardware ist, uns ist Präzision egal. Das gilt sowohl für das Ergebnis als auch für die Berechnung. Das heißt, wir machen wie 4 oder 8 Bit-Zahlen. Und wir haben dann noch so ein paar extra Sachen, Tensor-Operationen. Das sind bestimmte etwas andere lineare Algebra-Operationen. Insbesondere gerne auch Sparse Matrices. Das heißt, wir haben da so ein komisches Load-Store. Und wir brauchen besonders viel Prefetching, damit wir die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt noch haben. Aber im Endeffekt ist AI ein relativ einfacher Workload auf Hardware-Sicht. Aber etwas, was man relativ gut auf Grafikkarten matchen kann. Die Grafikkarten waren vorher da und die Bubble musste ja schnell gefeuert werden, also hat man dafür Grafikkarten genommen. Wir gucken uns jetzt noch kurz eine Sache an. Danach habe ich noch alle eine Nachricht. Dies ist keine Investmentberatung, eine Nachricht für alle Leute, die eine Nvidia-Aktien besitzen. Was wir hinzufügen, wir fügen diese komischen kurzen Nummern hinzu, die 4- und 8-Bit-Zahlen. Wir machen noch so ein paar Operationen, die wir cooler machen. Es gibt da diese ReLU-Operation, das ist eine Operation, die in Machine Learning sehr wichtig ist. Auch Sigmoids. Wir haben diese Tensor-Operation, da ist Nvidia voll stolz drauf. Wir haben jetzt 180 Millionen Teratops pro Sekunde. Teratops pro Sekunde ist eine Beschleunigung, aber who cares. Genau, Additional Hardware. Naja, wir haben gerade darüber gesprochen, das ist alles relativ einfach. Und stellt sich raus, die Blase ist mittlerweile so groß, dass es sich lohnt, spezielle Hardware dafür zu bauen und das nicht auf GPUs zu machen. Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. TenStorrent ist deswegen eine ganz interessante Firma, weil sie als Abfallprodukt für den KI-Beschleunigern auch einen ganzen Satz RISC-V-CPUs bauen. Google TPU ist insofern interessant, dass das, glaube ich, die ersten waren, die das groß dokumentiert haben, was sie da eigentlich machen. Also es gibt erstaunlich viel Dokumentation darüber, was ein TPU kann oder nicht. Und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag, außer meine Slides lügen, sagen nicht, dass ich dieses Mal gelogen habe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich, dass ich nicht stattdessen in eurem im Zugtalk war. Ich bedanke mich bei Haustechnik, Heralden und Wok. Und wenn ich noch alles vergessen habe, danke euch. Klatscht einmal für die.
Ja, vielen Dank für den ganz tollen Vortrag und bestimmt gibt es Fragen. Möchte jemand einen Arm heben? Ich sehe schon jemanden.
Ich habe die Frage bei Videospielen. Warum wachsen die VRAM-Anforderungen, auch wenn man Dinge wie die Grafikqualität, Grafikeinstellungen, insbesondere die Texturenqualität und Texturengröße gleich lässt?
Wie meinst du wachsen? Also im Sinne von, warum das über die Jahre wächst oder warum das pro Spiel wächst?
Achso, habe ich vergessen, bei höheren Auflösungen.
Achso, ja, das liegt einfach daran, dass wir halt bei höheren Auflösungen, wir animieren uns jetzt einfach mal gerade durch ungefähr, das ist mein, das liegt einfach daran, dass wir höhere Buffer haben und wir müssen halt auch entsprechend noch deutlich mehr Zeug vorarbeiten. Also wir haben P Pi mal Daumen sowas in der Größenordnung 20 Buffer, die Textur, also auflösungsabhängig sind. Und du hast halt entsprechend einen Faktor 4 in der Auflösung drin. Das macht sich dann schon relativ schnell bemerkbar, weil natürlich einmal von 8 auf 3, 32 Mbit hochgehen ist in Ordnung, aber halt entsprechend von, jetzt muss man Kopf rechnen können, 8 mal 20, 40 auf irgendwas in der Größenordnung 400 Megabyte hochgehen, ist halt plötzlich dann doch wieder relevant. Und das merkt man dann schon, und das, da gibt es ganz viele Buffer, die noch irgendwie Zeug tun, und also da passiert ganz viel, aber das hängt immer stark auch vom Spiel an und darüber, wie viel sich die Leute Gedanken gemacht haben.
Kannst du vielleicht erklären, warum Grafikkarten so gut, so effizient sind, Graph Traversal zu machen, obwohl die ja eigentlich, also das, obwohl das intuitiv nicht wirklich logisch wirkt für mich?
Das liegt an verschiedenen Sachen. Das liegt zum einen daran, dass natürlich die Leute, die Graph Traversal auf GPUs programmieren, sich Gedanken darüber machen, dass es gut funktioniert. Also du machst dir dann viele Gedanken darüber, wie du dein Datenlayout machst, dass das vernünftig funktioniert. Aber zum anderen hat man da einen Effekt, der im Endeffekt vom Takt abhängt, so ganz grob. Weil der Hauptspeicher von der Grafikkarte ist natürlich viel langsamer als der Grafikkartenkern. Aber dadurch, dass eine Grafikkarte generell langsamer taktet als eine CPU, ist der Unterschied nicht ganz so krass. Der RAM ist ganz viel für Bandbreite ausgelegt. Du hast auch einfach mehr Bandbreite. Das heißt, du kannst dir einfach mal zu viel Daten laden, weil du die Bandbreite ausnutzen kannst und einfach hoffen, dass in den Daten, die du um die Ohren geworfen bekommst, die Daten, die du eigentlich gebraucht hast, mit drin liegen. Generell stellt sich raus, dass so Prefetching, also quasi vorher schon erraten, was man vielleicht brauchen würde und das einfach schon mal holen, spekulativ, eine extrem intelligente Strategie ist, um ganz viel Zeug zu lösen, und dass die Hardware das auch selber macht. Das heißt, die Hardware guesstimated einfach, was du möchtest, und damit erstaunlich gut, und dann kommen die Daten einfach an. Das sind so ein paar Sachen, aber es liegt auch einfach viel daran, wo du gerade Glück hast oder nicht.
Noch eine letzte kurze Frage.
Du hattest erwähnt, die NVIDIA-GPUs mit Warp-Größe ungleich 32. Ich kannte bisher nur Kepler mit 192 und Volta, Turing und die A100 mit 64, aber keine mit 128. Welche Generation war denn das?
Ich meine, das müsste Ampere gewesen sein, die 128er hatten. Die haben aber auch ganz viel durch die Gegend gemacht. Die hatten auch so komische Maßnahmen wie, du hast je nachdem, welche Operationen du gemacht hast, 64, 128 Einheiten. Also die hatten, glaube ich, 128 Int-Alus und 64 Float-Alus oder sowas in der Richtung. Es ist alles extrem weird. Nagel mich nicht darauf fest, aber es gibt auf jeden Fall irgendwas mit 128 in einer der Generationen um die Gegend. Das ist auch eh alles ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, da wird ganz viel Kompatibilitätszeug gemacht. Einfach weil, kurz zur Gründung, warum das überhaupt machen möchte, je breiter ihr wollt, desto weniger Verwaltungsarchitektur habt ihr pro Rechnung, und ihr wollt natürlich viel rechnen. Aber je schmaler es macht, desto weniger nerven euch solche Effekte wie Predication und Thread Divergence.
Dann würde ich sagen, die weiteren Fragen gibt es dann mit einem Chunk an der Bar. Dann danken wir alle nochmal Tahrira für den wunderbaren Vortrag.